Liebe beginnt mit manch schlafloser Nacht, mit rastloser Inbrunst, mit stetem Verlangen. Sie wächst, wenn sie wagt, an Zweifel und Tat. Sie nährt sich von Tränen, von Bitten und Bangen. Wird sie dann lau und schwindet die Neigung, verbirgt sie es hinter täuschenden Blicken, bis Eifersucht oder Beleidigung ihr Feuer mit ihren Tränen ersticken. Dies sind ihr Anfang, ihr Ende, die Mitte. Das Celia dich flieht, die dich einst liebte, was machst du als sie nur darum ein Geschrei? Welchen Grund gäb's, dass man drunter litte? Die Liebe betrog dich nicht, mein Alcino. Sie kam bloß zu Ende. Sie ist bloß vorbei.
Das Gedicht ist aus dem 17. Jahrhundert von einer Nonne. Stellt euch vor. Und die dieses Gedicht übersetzt hat, das ist die Heidi König-Porstner. Und die ist heute zu Gast.
Hallo.
Und das Thema ist, unser Hauptthema heute ist diese alte Nonne, Sor Juana Inés de la Cruz. Und wir werden euch heute beibringen, was an so einer alten Nonne ganz aktuell sein kann. Ihr habt es ja eigentlich schon gehört. Heidi, du bist Übersetzerin.
Ja.
Aber du machst noch mehr Dinge als übersetzen.
Ich bin eigentlich schon sehr, sehr lange Übersetzerin, vor allem Übersetzerin von Lyrik. Das habe ich eigentlich schon getan, als ich noch keine Ausbildung zum Übersetzen hatte. Also Gedichte sind tatsächlich eine Leidenschaft von mir gewesen. Ich mache andere Dinge. Ich bin auch Autorin, vor allem für wissenschaftsphilosophisches, politische Philosophie. Und ich suche mir so am Rande, am Wegrand meiner Forschungen auch immer Dinge raus, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Und ja, eines davon war eben die Poesie der Juana, die eine Frau ist, die zu ihrer Zeit, also vor mittlerweile 300 Jahren, tatsächlich also fast, was man damals Weltruhm nannte, erreicht hat, 50 Jahre nach Shakespeare und bei uns fast völlig unbekannt ist.
Sie ist bei uns unbekannt. Wie kam es denn dazu, dass Juana deinen Weg kreuzte?
Sie hat meinen Weg gekreuzt. Also ich habe tatsächlich zufällig ein Gedicht von ihr gefunden. Ich habe das Bild einer Nonne gesehen und habe ein wütendes Gedicht gegen die Scheinheiligkeit der Männer, gegen die Prostitution in diesem Buch von einer Nonne gelesen. Und ich habe damals nicht alles verstanden. Also Spanisch zu lernen und ich habe vielleicht Spanisch gelernt oder es war ein weiterer Grund, weil ich das verstehen wollte. Ich habe dann auch weitergelesen. Ich habe von enttäuschter Liebe gelesen. Sehr bissige Texte, sehr zeitgemäße Texte. Ich habe Übersetzungen im Deutschen gesucht und ich habe keine gefunden. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ich werde das mal machen. Habe aber alle 10 Jahre nachgesehen, ob es vielleicht schon Übersetzungen gibt, die das anderen auch gezeigt hätten, was da für wunderbare Texte entstanden sind. Und das ist nicht passiert. Also habe ich es eines Tages selber gemacht. Und das ist es, ja.
Ein paar Gedichte gab es aber schon auf Deutsch.
Ein paar Gedichte gab es. Die Sache ist, dass Juana war keine sehr prüde Person und sie hat in keiner sehr prüden Zeit gelebt. Also zumindest was die Literatur anging, war man im Mexiko, das noch nicht Mexiko war, sondern Neuspanien, eine Kolonie, wesentlich weniger prüde als zum Beispiel im 19. Jahrhundert in Deutschland oder der Schweiz. Sie hatte einen sehr, sehr guten Übersetzer an und für sich im 19. Jahrhundert, der einige wenige Texte von ihr übersetzt hat, aber die pikanten Stellen ausgespart hat. Also sie spricht zum Beispiel darüber, was denn die größere Sünde sei, wenn ein Mann eine Frau bezahlen will dafür, dass sie mit ihm Sex hat oder wenn die Frau das Geld dafür eben annimmt. Und was er daraus gemacht hat, und zwar ganz, ganz sicher nicht aus mangelndem Können, er war ein guter Übersetzer, war eben eine Zeile darüber, dass man keine Geschenke annehmen soll. Und es klang eher nach Korruption als nach Sex. Und diese Dinge von ihr wurden einfach nicht übersetzt. Und ich habe da manchmal gelesen, dass es sehr, sehr merkwürdig sei, dass diese Frau bei uns eben so wenig bekannt ist. Aber das ist dann eben auch kein Wunder. Man hat sie nicht gehört, man hat ihre Stimme nicht gehört. Und ich habe mir gedacht, ich versuche mal, ihr eine zu geben, eine weibliche.
Es ist eine Nonne, das haben wir schon gesagt.
Ja.
Sie hat in Mexiko gelebt.
Ja.
Und im 17. Jahrhundert, kannst du das nochmal genauer umreißen?
Ja, sie ist natürlich nicht als Nonne geboren, sondern als Mädchen, und zwar als vaterloses Mädchen, vermute ich. Zumindest ist der Vater kurz nach ihrer Geburt verschwunden gewesen. Er hat ihr zwei ältere Schwestern bereits hinterlassen. In einer patriarchalischen, sehr, sehr, sehr katholischen Gesellschaft war das nicht einfach. Sie hat auf einem Bauernhof gelebt im Wesentlichen, der dann von ihrer Mutter betrieben wurde, die sich dann irgendwann wieder einen Geliebten genommen hat, weil eine Frau allein das nicht konnte. Und damit meine ich nicht, dass sie nicht pflügen konnte, nichts verkaufen konnte oder so, das konnten die Frauen alles. Die Sache ist nur, dass eine Frau, die keinen Beschützer hatte, sei das der Ehemann, sei es der Vater oder ein geistlicher Mentor, freiwillig war.
Das heißt, es ist also eine Lebensgeschichte, die schon anfängt wie ein aufregender Roman.
Das ist es auch. Octavio Paz hat diesen Roman in den 90er Jahren, also in den 80ern eigentlich geschrieben, in den 90ern, ist er auch im Deutschen erschienen. Die Fallstricke des Glaubens heißt er. Und es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also was an dieser Frau auch interessant ist, ist, wie sie gelebt hat. Wie sie sich ihren Weg gebahnt hat, ein Mädchen vom Land in einer Gesellschaft, in der Frauen selten lesen und schreiben konnten, es sei denn, sie waren von Adel, die es tatsächlich schafft, zu einer wirklich bekannten Autorin zu werden. Also wirklich zu einer ganz, ganz, ganz großen Figur, auch in Europa, der dann die autoritäre weltliche Macht und auch die Kirchenmacht einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Sie musste vermutlich am Ende ihres Lebens schweigen, allerdings nur die letzten 4 Jahre. Ja. So lang hat sie eben ihre Stimme erhoben und war auch tatsächlich sehr angesehen.
Ich würde vorschlagen, also sie ist ja inzwischen sowas wie eine Nationalheldin in Mexiko, eine Nationaldichterin.
Oh, schon lange, ja.
Dass wir nach der nächsten Musik uns dieses Gedicht anschauen, das dich da so gepackt hat.
Die Männer.
Ja. Und dass wir dann vielleicht auch ein bisschen den Lesern ein bisschen erzählen, wie das denn so zugegangen ist damals und wie ihr Leben so verlaufen ist, so stückweise. So.
Sehr gerne.
Ein Fortsetzungsroman.
Ihr albernen Männer, wenn ihr die Frau an den Schandpranger stellt, so seht ihr, dass ihr selber verursacht, was euch missfällt. In eurem maßlosen Drängen wollt ihr noch, dass sie sich ziert? Was kümmert euch denn ihre Tugend, wenn ihr sie zur Sünde verführt? Ihr zwingt ihren Widerstand nieder und hinterher seid ihr empört. Da flüstert ihr streng, sie sei lüstern, sie, die eurem Drängen willfährt. Wenn ihr sie hofiert, dann wollt ihr sie leicht und zur Liebe begabt wie Thais, doch keusch wie Lucretia wollt ihr sie, wenn ihr sie habt. Ob sie euch erhört oder wegstößt, keine macht es euch recht. Ihr spottet, wenn sie euch lieb hat, doch weh, sie behandelt euch schlecht. Mag eine sich noch so sehr erhöhten, sie hat daraus keinen Gewinn. Weigert sie sich, ist sie undankbar. Doch liederlich gibt sie sich hin. Wie hättet ihr sie denn gerne, die Dame, die Frau eurer Wahl, wenn die Spröde euer Gefühl kränkt, die Willige eure Moral? Jenseits von Leid und Empörung, ihr wolltet es so, meine Herren, ist's besser, sie liebt euch gar nicht. Ihr mögt euch dann gerne beschweren. Sie, von eurem Liebesgejammer beflügelt, ergibt sich der Lust. Ihr habt es ihr endlich verdorben, beklagt ihre Tugend Verlust. Wer trägt denn die größere Schuld, wenn sündige Leidenschaft siegt? Er, der sie drängt zu erliegen, oder sie, die dem Drängen erliegt? Und wer trägt die größere Schuld, wenn man beider Vergehen vergleicht? Sie, die für Sündigen Geld nimmt, oder er, der die Rechnung begleicht. Soweit Juana. Es gab damals zahllose vergleichbare Spottgedichte allerdings auf Frauen. Also die waren damals ein Genre. Was von der Frau erwartet wurde, war, die Moral hochzuhalten. Was von der Frau erwartet wurde, war, die Moral nicht hochzuhalten, partnerschaftlich zum Mann, sondern dessen Aufgabe war es, zu bestürmen, was er nur konnte. Also das war völlig klar. Die Frau hatte den christlichen Tugenden der Zurückgezogenheit, der Demut, der Bescheidenheit zu genügen. Und die Frau war entweder verheiratet oder sie war Nonne. So war die Theorie und so wurde das auch ganz, ganz, ganz lange gesehen, bis neuere Forschungen hervorgebracht haben, dass 38% der Kinder in dieser Gesellschaft, und zwar auch der, sagen wir, Oberschicht, spanisch-kreolischen Oberschicht, unehelich geboren waren, dass die Prostitution blühte, dass es eine sehr schwierige Zeit für Frauen war, die dann mit den Kindern eben auch allein dagestanden sind. Viele dieser Kinder sind dann auch jemandem übergeben worden. Zum Beispiel Juana ist für eine Tochter ihrer Schwester ihr Leben lang aufgekommen. Die hat sie dann eben ins Kloster mitgenommen. Irgendwas musste ja auch passieren mit diesen Kindern. Und hat sich eben darum gekümmert. Und dazu gab es dann noch die schönen öffentlichen Spottverse auf die Frauen, die dann gefallen sind und die dann schwanger wurden. Was natürlich also das Allerschlimmste ist, was einer Frau dann passieren konnte. Und das ist eben eine Antwort darauf.
Und ihre Mutter stand ja auch allein da, wie viele andere Frauen ihre auch, und musste sich einen da? Beschützer ja. suchen. Dann,
ja, sie hat einen Beschützer gehabt, den sie dann auch wieder verlassen hat. Und zwar, es scheint, als sie ihn nicht mehr brauchte. Sie hat von ihm 3 weitere Kinder bekommen. Es ist allerdings tatsächlich interessant. Ich habe ein wenig die Geschichte dieser Mutter verfolgt. Und die hat dann tatsächlich also ein Gut geleitet. Dass sie nicht mehr geheiratet hat, kann auch damit zusammenhängen, dass sie das dann nicht mehr gekonnt hätte. Frauen durften zwar über Besitz verfügen ab dem 25. Lebensjahr, außer sie waren verheiratet, dann hat der Ehemann diesen Besitz verwaltet. Das heißt also, dass sie dieses Gut hatte, auch als Pächterin, und es behalten wollte, dazu durfte sie dann auch nicht heiraten. Und es gab recht wenige Frauen, aber es gab welche, die tatsächlich allein ihre Geschäfte führten und allein Güter bewirtschafteten. Und in dieser Familie waren es tatsächlich über 80 Jahre lang Frauen, die das machten. Also es war vielleicht auch eine ungewöhnliche Mutter, die dann diese Tochter hervorgebracht hat, das Mädchen. Es gibt viele Geschichten darüber, wollte sehr, sehr früh lesen und schreiben lernen, was erlaubt war. Die Mutter hat das auch gefördert. Es gab sogenannte Amigas, die haben Mädchen, Freundinnen, Lesen und Schreiben beigebracht. Sie hat ihre älteren Schwestern dorthin begleitet und sie hat irgendwann von einem Ort gehört, der Universität heißt und wo es Bücher, die sie bisher nur bei ihrem Großvater gesehen hatte, mit dem sie in enger Verbindung stand, en masse gibt und wo man so etwas tun könnte wie studieren, und sie wollte daraufhin in Männerkleidern. Sie hat ihre Mutter gebeten, ihr Männerkleider zu geben, damit sie dort eben auch hin kann und sich weiterbilden kann.
Wie alt war sie da?
Zwischen 8 und 10 soll sie gewesen sein. Die Mutter hat das abgelehnt, nicht nur, weil sie ein Mädchen war, sondern auch, weil sie zwischen 8 und 10 war. Tatsächlich, ich habe das dann, ich habe ein wenig recherchiert zu Frauen und Bildung in dieser Zeit. Es hat das gegeben. Also es hat gelegentlich Frauen gegeben, aber vor allem auf dem Festland in Spanien, die tatsächlich, also eine ist bekannt, auf die wurden dann auch Spottverse geschrieben, sie war trotzdem eine Dichterin, die sich als Männer verkleidet in Veranstaltungen gesetzt haben und tatsächlich auch studiert haben. Sie ist dann allerdings an den Hof gekommen, und zwar war es so, dass sie im 8. oder 9. Lebensjahr zu einer Tante in die Stadt gebracht wurde. Die Gründe sind nicht völlig klar. Sie schreibt in einem Stück, das vielleicht sehr autobiografisch ist, dass ihre Familie so von ihren Fähigkeiten überzeugt war, dass sie vielleicht ein wenig vergessen hatten, dass sie noch ein Kind war. Kommt eben dann an den Hof, vermutlich beginnt sie dort einfach zu arbeiten, also man wird ihr einen Job verschafft haben, und sie hat seit frühester Jugend gedichtet. Am Hof lebte eine Vizekönigin, aus Europa natürlich, die wurden aus Europa entsandt, die ganze Regierungsschicht waren Europäer, das war damals noch ganz wichtig, es war noch lang vor den Revolutionen, deren Wurzeln allerdings in dieser Zeit liegen natürlich. Und sie war dann zunächst einmal eine Sensation. Es war ein junges Mädchen, 13 bis 15 Jahre alt, die etwas tat, was dort nur die Männer taten. Zur Unterhaltung gab es Literatur, es gab Lyrik. Dichter zu sein war etwas Großartiges und Wichtiges und es war für die Unterhaltung sehr wichtig. Gedichte wurden gesprochen, sie konnten auch gelesen werden, normalerweise wurden sie nicht gelesen. Ich habe hier eher die kürzeren übersetzt, aber es gibt welche, die gehen über 10 Seiten. Das sind Romanzen über 10 Seiten. Das wurde keinem Leser zugemutet, sondern da stand der Dichter im Kreis dieser Leute und der trug die dann vor. Und da stand plötzlich ein Mädchen, das trug Gedichte vor und diese Gedichte waren, und das kann man heute noch sehen, besser als die meisten. Also sie war dann... Es war eine schwierige Situation, sie war sehr bewundert, sie hatte sozusagen sehr viel Erfolg. Es wurde auch ihre Gelehrtheit überprüft, also es wurde ein Rat einberufen. Die Philosophen, Lehrer, Doktoren Mexikos, 40 sollen es gewesen sein, haben dann überprüft, ob ihr Wissen erworben ist oder auf irgendwelche unnatürliche Weise in sie gekommen ist. Es gab damals eben Hexenglauben auch noch und die Inquisition.
War nicht lange her, dass man wirklich auch Frauen verbrannt hat.
Ja, das
da
ist
nicht
da
mehr, mein, aber
da nicht mehr. Da aber nicht es war mehr, nicht lange aber, her. Ja? Mhm. Es war nicht lange her. Sie hat das anscheinend mit Bravour bestanden. Nur ist es eine Sache, ein dem Vernehmen nach auch sehr schönes, sehr intelligentes Mädchen zu sein oder eine intellektuelle Frau. Und hier fangen die Probleme an.
Dieses Gedicht, das du uns vorgelesen hast, es klingt für mich so ein bisschen wie die Gefühle eines jungen Mädchens, dem ein schöner Galan den Kopf verdreht hat und das dann gemerkt hat, dass die Sachen hier nicht so laufen wie oberflächlich.
Dass ihr gelegentlich ein schöner Galan am Hof den Kopf verdreht haben mag und dass es dann nicht so gut lief. Das geht.
Ach, das ist dieses Silvio-Gedicht.
Das geht
gell?
Auch aus anderen Gedichten hervor, die von enttäuschter Liebe sprechen und eine Zeit lang also sehr, sagen wir, fast ein wenig schamhaft verschwiegen wurden, weil sie ja von einer Nonne kommen. Sie war damals vermutlich noch keine Nonne. Sie war einfach ein junges
Mädchen. Hübsches Mädchen. Und
ein hübsches Mädchen
am
Hof.
Vielleicht auch ein bisschen wie so ein aufgeputztes Kapuzineräffchen oder ein kleiner Papagei mit bunten Federn, den man in die Mitte stellt und denkt, ach, ist das entzückend, guck mal, hast du die neue Kuriosität von unserer Vizekönigin schon gesehen?
Sie hat
junge Mädchen und das schreibt Gedichte. Also, ja, ist das denn die Möglichkeit? Das müssen wir unbedingt mal miterleben.
Ich bin davon überzeugt, dass es so war. Es gab damals ja auch, also viele Gedichte sind Auftragsgedichte, weil das war auch die Unterhaltung des Hofes. Sehr viel zu tun hatten die Menschen nicht wirklich, die sich dort einfanden. Es waren die Liebesgeschichten, die sich abspielten, waren Thema natürlich. Und sie, ja, ich denke eben, sie wird auch ihre eigenen kleinen Erfahrungen gemacht haben und lese dazu ein Gedicht vor, das das vielleicht illustriert. Ich hasse dich, Silvio, und weiß, es ist falsch, denn der Hass bindet dich an mein Leben. Des Skorpions Wunde besudelt den Speer. Wer in Schlamm tritt, an dem bleibt er kleben. Du bist wie ein achtlos verschüttetes Gift. Es macht bereits krank, wenn man nur daran rührt. So ehrlos bist du, so abgrundtief schlecht, dass selbst Hass gegen dich zu nichts Gutem führt. So sehe ich dich jetzt. Doch erinnere ich mich mit Schrecken, dass ich dich einst anders sah. So straft mich mein Herz, denn denke ich daran, wie schäme ich mich dafür, was ich getan und hasse. Es ist nur gerecht, nicht bloß dich, sondern dafür, dass ich dich geliebt habe, mich.
Ja, das war jetzt was Modernes.
Ja.
Und du hast gesagt, du hast immer Rapperinnen gehört, während du übersetzt hast.
Ja, und zwar, ich habe jetzt gerade geschildert, auf welche Weise diese Gedichte vorgetragen wurden. Es waren sehr, sehr lange Gedichte und am Hof waren sie sicher eher zur Unterhaltung. Juana hat diesen Stil in all ihrem Schaffen beibehalten. Sie wird diese Gedichte auch weiterhin, auch wenn es dann schwieriger für sie geworden ist, sie ihr Kloster nie wieder verlassen hat, auf die eine oder andere Art vorgetragen haben. Und das hat mich sehr, sehr stark erinnert an etwas, das wir im Moment erleben, an Poetry Slams und an die Musik von Rappern und vor allem Rapperinnen, die etwas sehr Ähnliches tun, auf eine sehr rhythmisierte, sehr eingängige Weise, die Leute auch hören wollen, wo man gern stundenlang steht und sich das anhört, sehr aktuelle Dinge zur Sprache zu bringen. Also es war zwar eine völlig andere Welt, aber die Form ist wiederentdeckt worden. Und das habe ich wahnsinnig schön gefunden. Und ich habe da auch erstmals Zugang zu Rap überhaupt bekommen. Das war so, wie ich eben versucht habe zu übersetzen und mir gedacht habe, ach, das ist aber, also das hat Rhythmus, zum Beispiel Gedächtnisse auf, durchs Gestern zu schweifen, lass einen Moment lang den Schmerz von mir weichen. Es hat alles eine sehr starke Rhythmisierung, die eben Musik und gesprochene Dichtung hat.
Also wir befinden uns jetzt gerade in zwei Zeiten. Das eine ist die Jetztzeit mit dem Rap und den vor allem Rapperinnen. Mhm. Und das andere befinden wir uns in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Mexiko. Mhm. Bei dem Leben einer Frau, die Juana Inés de la Cruz hieß. Später eben Sor Juana Inés de la Cruz. Mhm. Wir haben hier im Lokalmagazin in der Gästestunde heute Heidi König-Porstner zu Gast, die das übersetzt hat. Und das Übersetzen ist schon eine besondere Kunst. Und sie hat es nicht einfach so übersetzt, weil ihr das irgendjemand gesagt hat, sie müsse das tun, sondern weil sie diese Frau so interessant fand und diese Gedichte. Und wir entdecken da in dieser Frau, die damals gelebt hat, sehr viel Heutiges. Und es ist schon auch, wie soll ich sagen, irgendwie erhellend.
Das freut mich, wenn es das ist. Das hatte ich gehofft. Also es war mir tatsächlich ein ganz, ganz großes Anliegen. Es ist ja nicht so häufig, dass man eine Literatur in die Hände bekommt, die über 300 Jahre her ist und sich wiederfindet. Und wirklich eine Sprache findet, die einen unmittelbar anspricht. Sie hat eine sehr natürliche Sprache. Daher auch keine, also möglichst unverschnörkelte Übersetzungen. Das war mir auch ganz, ganz besonders wichtig, dass man das ganz Natürliche und auch sehr volksnahe, das sie hatte, ein wenig rüberbringt. Also sie war von ihrer Geburt her, von ihrer Umgebung her, sie war auch vielsprachig. Sie war nicht nur sehr gebildet und konnte Latein, sondern sie hat auch Nahuatl gesprochen. Also die Sprache der indianischen Bevölkerung. Sie hat auch das Spanisch der schwarzen Bevölkerung, damals noch versklavten Bevölkerung, gesprochen. Sie hat auch immer wieder versucht, in späteren Werken, die sie auch für die Kirche gemacht hat, diese Sprachen dieser Menschen in diese Lieder mit einzuflechten. Also damit die vorkommen. Also das war schon auch so eine gewisse Cross-Culture-Geschichte. Natürlich hat es nichts in der Art gegeben. Also die Gruppen waren stark segregiert in einer Art und Weise, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann. Aber sie hatte in ihrer Dichtung auch immer dieses etwas Integrative. Also sie hatte ein großes Interesse am anderen, an den anderen Sprachen.
Sie selber war ja keine Adlige, aber sie war weißer Abkunft.
Also ja, also die Großeltern waren, abgesehen davon, dass man vom Vater nichts Genaues weiß, außer dass er Baske gewesen sein soll und völlig ohne Vermögen und dass er weggelaufen ist, wohin weiß man nicht. Die andere Seite, die der Mutter, die kam aus Südspanien. Sie galt trotzdem als Kreolin, weil absolut jeder, der auf dem neuen Kontinent geboren worden war, als Kreole galt. Auch deswegen, weil ja, also die Abstammung dann, es gab eine starke Vermischung natürlich. Mhm. Also die ersten Leute, die mit den Eroberern rüberkamen, hatten meistens nicht ihre Frauen dabei. Ja, also es ist.
Sie war also zweite Garde sozusagen.
Sie war zweite Garde, ja. Ganz eindeutig und eher dritte, weil sie auch keinen Vater hatte, mit dem sie, ja, also auf den sie sich berufen konnte. Und der für sie sorgen konnte. Und das war dann auch das Problem, so ein Mädchen hätte zwar vielleicht heiraten können, aber es war nicht besonders einfach. Es war die Mitgift fehlte. Also heiraten war eine wirtschaftliche Sache. Eine solche Mitgift brauchte man allerdings auch für die Klöster damals. Klöster waren damals etwas anders als bei uns. Und da gab es aber Sponsoren. Genauso wie es heute für junge, begabte Wissenschaftler Menschen gibt, die sponsern, die denen also Möglichkeiten geben, das zu tun. So gab es diese Möglichkeiten, wenn man ein religiöses Leben führen wollte. Die Leute haben dann gehofft, dafür in den Himmel zu kommen. Ein solcher Sponsor war dann bald gefunden und sie trat in ihr erstes Kloster ein und kam nach 3 Monaten sehr verzweifelt wieder zurück. Das war ein sehr strenger Orden, die Karmeliterinnen, und sie hat es nicht ertragen und es wurde ein anderer Orden für sie gefunden. Ein Orden, in dem sie in ihrer Klosterzelle 2 Stockwerke hatte, in dem sie zum Beispiel ihre Nichte mit großziehen konnte, in dem sie eine Bibliothek einrichten konnte, in dem sie weitgehend von vielen Pflichten, sie hatte auch viele, sie war Schatzmeisterin, also Kassierin, auch entbunden wurde, um ihren Studien nachzugehen und wo sie auch schreiben konnte. Es hing immer von der Oberin ab. Also wenn sie eine gute hatte, die dafür Verständnis hatte, war es wunderbar. Wenn sie eine hatte, die dachte, um Himmels Willen, eine schreibende Frau, Inquisition, dann war es eben ein Problem. Ja? Aber sagen wir, es klingt schlimm, diese Frauen haben hinter Gittern gelebt. In einem großen Areal, aber es war hinter Gitter. Aber es war wahrscheinlich die größtmögliche geistige Freiheit, die damals überhaupt möglich war. Also Frauen, die Gelehrte sein wollten oder zumindest etwas Ähnliches, die gingen ins Kloster. Man durfte diese Frauen besuchen, sie durch ein Besuchergitter sehen. Die Bedienstete durfte hin und her laufen und sie auch bewirten. Und Juana hatte nach einiger Zeit also geradezu einen Salon. Also da fanden sich die Dichter und Philosophen und Wissenschaftler der neuen Welt in Mexiko in ihrem Besucherzimmer ein. Das war bald auch vielen Menschen ein Dorn im Auge. Ein weiterer Grund, warum ich diese Texte gerne übersetzen wollte, Sie kennen vermutlich, also viele von Ihnen oder euch kennen von Virginia Woolf Ein Zimmer für sich allein. Also es gilt auch als ein Klassiker des Feminismus. Und hier untersucht Virginia Woolf, wie es einer Schwester Shakespeares ergangen wäre. Wenn Shakespeare zu seiner Zeit eine Schwester gehabt hätte, hätte sie das Werk schaffen können, so wie er es geschafft hat. Mit denselben Anlagen, mit denselben Bestrebungen. Und sie analysiert das für Dichterinnen, Schriftstellerinnen in England, Jane Austen und so weiter, die natürlich später waren. Und was sie nicht wissen konnte, ist, dass Juana ist nur 50 Jahre eben nach Shakespeare geboren und für mich ist sie das. Sie ist eben eine kleine Schwester Shakespeares, die wirklich völlig ähnliche Bestrebungen hatte und die versucht hat, eben hier einen Weg zu machen. Sie ist die Autorin nicht nur von Gedichten, sondern von Theaterstücken, zahlreichen Sonetten, zahlreichen Gedichten, von sowohl weltlicher als auch von kirchlicher Lyrik, von philosophischen, theologischen Schriften. Also sie war wirklich eine Gelehrte und Dichterin. Und man kann anhand ihrer Geschichte auch sehen, wie es denn dann wirklich gegangen ist. Ein Zimmer für sich allein, das hatte sie im Kloster. Ansonsten aber nur sehr, sehr wenig, das sagen wir die in einem heutigen Sinn, ja, die Möglichkeit, Schriftstellerin zu sein, ihr wirklich eröffnet hätte. Was sie hatte, waren Freundinnen, die mächtig waren. Also die Vizeköniginnen, die erste, die sie an den Hof geholt hat, und die zweite, die eine Gleichaltrige war, der sie verliebte Gedichte geschrieben hat, die zu allerlei Spekulationen geführt haben, die aber vor allem eine sehr, sehr intelligente Frau war, mit sehr viel Sinn für Literatur und die letztlich dafür gesorgt hat, dass dieses ganze Werk auch veröffentlicht wurde. Für Juana selbst war es immer schwerer. Sie hat Kirchliches geschrieben, das durfte sie. Der Beichtvater, der ihr überstellt war, hat andere Dinge offenbar nicht zugelassen und das hat eines Tages sich geändert, als sie, weil sie eben sehr berühmt war wegen ihrer kirchlichen Lyrik, von der Stadt Mexiko mit einem profanen Auftrag beauftragt wurde eben. Es sind neue Vizekönige waren im Kommen und da wollte die Stadt prunken und man wollte die tollsten Künstler und Dichter eben damit beauftragen und sie hat einen Text gemacht. Sie hat einen Triumphbogen geschaffen. Die hat man damals nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern die waren so mit Stoffen und Motiven und allem. Und das hat sie eben gemacht. Und sie war eine von zwei Personen, die das gemacht hat. Das andere war der bekannteste Dichter Mexikos damals, Unzi. Das hat für sehr viel Neid gesorgt. Vorwiegend bei Menschen, die das selber gemacht hätten, wie man gern gemacht hätten, Männern. Und es hat auch für Schwierigkeiten gesorgt, weil eine Nonne so etwas nicht tut. Die muss sich eben bescheiden, die muss Nein sagen, wenn so ein Auftrag kommt, obwohl er vom Erzbischof gekommen ist. Und sie hat damals etwas Ungeheuerliches getan, und zwar wirklich ungeheuerlich. Sie hat ihren Beichtvater verabschiedet. Sie hat ihm einen Brief geschrieben, in dem steht, es tut ihr alles sehr leid. Sie hat versucht, eine gute Nonne zu sein. Sie sieht auch absolut nicht, inwiefern es Gott nicht gefallen sollte, was sie hier tut. Und da er das anders sieht, bittet sie ihn, sich ihrer nicht mehr zu erinnern. Und das hält 10 Jahre lang an. Sie kann sich das damals auch leisten. Sie hat eine starke Freundin in Maria Luisa, der Vizekönigin. Und solange diese Freundschaft hält, und diese Freundschaft hält, solange diese Frau hier ist, hat sie ihre produktivste Phase. Sie schreibt Komödien, und das zu einer Zeit, wo an alle Nonnen Mexikos der Erlass ergeht, dass das Lesen von Komödien strengstens verboten ist. Die Komödie wird sogar aufgeführt. Sie schreibt, also sie hat einen Höhenflug. Ihre schönsten Texte sind in jenen 10 Jahren entstanden, und sie versucht dann auch nochmals etwas, was sie schon in ihren Prosaschriften gesagt hat, nämlich, sie hat immer wieder betont, dass die Frau, entgegen dem, was im Gesetz steht, also im Gesetz stand, dass Frauen auch zu dumm sind, gewisse Gesetze zu verstehen. Also man konnte sich auch rausreden. Umgelegt auf heute wäre das, wenn man falsch parkt, dann hat man das einfach nicht gewusst und wird als Frau freigesprungen. Das war nicht, aber also es war nicht so lustig, ja, aber es war tatsächlich im Gesetz verankert, die geistige Minderwertigkeit. Und sie hat sich dagegen massiv zur Wehr gesetzt. Sie hat auch gut argumentiert. Und sie hat dann etwas getan, das ungefähr das Letzte sein sollte, das sie tun konnte. Sie hat ein Kirchenstück geschrieben. Und zwar an die heilige Katharina. Und die heilige Katharina, ob sie wirklich gelebt hat, weiß kein Mensch. Nicht die von Siena, sondern von Alexandria. Soll eine unglaublich intelligente Frau gewesen sein, die den Männern an Geist überlegen war. Und sie preist diese Frau, und sie schreibt sogar erneut Spottverse, die dann in der Kirche tatsächlich auch interpretiert und gesungen wurden. Also freundliche Spottverse, aber das passiert eben. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass das so ungefähr das Letzte ist, was sie öffentlich sagen konnte. Die Geschichte ist, sie hat dann für Gott auf ihr Schreiben verzichtet, ihre Bibliothek verkauft, alles den Armen gegeben und eingesehen, dass sie gefehlt hat, dass das falsch war, was sie getan hat. Wovon nicht nur ich kein Wort glaube. Es ist auch, als sie gestorben ist, sind Gedichte in ihrer Zelle gefunden worden. Also sie hat nie wirklich aufgegeben. Währenddessen ist ihre Freundin zurück nach Spanien gerufen worden und hat ihre Bücher veröffentlicht. Und es ist tatsächlich eins nach dem anderen. Im 2-Jahres-Abstand sind diese Bücher wirklich mit Begeisterung gelesen worden von den Menschen. Und Spanien war also weniger, sagen wir in der Hinsicht, rückständig als die Kolonien dann. Also es hat dort auch mehr Anklang gefunden. In späterer Zeit hat sich auch herausgestellt, dass sie ein großes Netzwerk hatte. Es gab andere Frauen, die geschrieben haben. Fast alle von ihnen sind völlig in Vergessenheit geraten. Das ist übrigens ein Projekt, also eins meiner Langzeitprojekte, die da rauszuholen. Und dass man das vielleicht auch einmal zeigen kann, die schönen Dinge, die da entstanden sind. Ja, und im Wesentlichen war es das. Also die Bedingungen waren für sie sehr, sehr schwierig. Ich nehme an, auch die Bedingungen, übersetzt zu werden. Saramago sagt, ja, also der Literaturnobelpreisträger, dass Weltliteratur von Übersetzern gemacht wird. Und das wird sie natürlich, ja. Dass wir so wenige, keine äthiopische Weltliteratur zum Beispiel kennen, liegt daran, dass kaum jemand Amharisch spricht. Nicht daran, dass die keine Dichter haben. Und das gilt für viele Länder, nehme ich an. Und ich glaube, dass die Chancen für die weiblichen Dichter, also für die Dichterinnen dieser Zeit, noch einmal schlechter waren. Ich würde gern ganz kurz noch aus diesem Lied etwas vorlesen. Man muss sich das gesungen vorstellen. Man hat es interessanterweise 1:1 in Stanzen, Stanzen über, übersetzen können. Also man stellt sich vor, da gibt es jetzt einen Chor. Ich werde den Refrain jetzt nicht immer wiederholen, nur dass man es weiß. Und das wird gesungen, bevor das Volk die Kirche verlässt. Also es ist das allerletzte Lied in der großen, großen Kathedrale von Oaxaca und es ist ja 4 Jahre vor ihrem Tod aufgeführt worden. Es war eine Jungfer, ein Mädchen noch gar, die zählte nicht mehr als 8 und 10 Jahre. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Und die, was weiß ich denn, wie das geschah, die wusste gar vieles als Frau, die sie war. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Dem wird nicht gesagt, ich weiß nicht von wem, dass Frauen nichts können, nur spinnen und nähen. Wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Gestandenen Männern konnte sie imponieren. Ein Bürschchen, das könnte eine jede verwirren. Wieder der Refrain wartet, Geduld, gleich will ich's erzählen. Und auch eine Heilige war sie, wie man hört. Dabei hat ihr Wissen sie gar nicht gestört. Es hört, dass so heilig und weise sie wäre der Teufel. Der schläft nicht und schickt Luzifer. Ein Weib, das gar klüger ist als die Herren, ja klüger als er, das hört der nicht gern. Was tut er? Den König geht er überreden, der soll sie versuchen, ihren Gott aufzugeben. Der König bestürmt sie, doch sie lässt für Gott sich nimmer besiegen. Sie ist lieber tot. Mehr weiß ich nicht, lasst mich. Doch merkt ihren Namen. Der war Katharina. In Ewigkeit. Amen.
Ein 8- bis 10-jähriges Mädchen, das auf die Universität wollte und lernen wollte. Und das bestürmt wurde, gezwungen wurde, am Ende ihres Lebens zu schweigen. Du hast ein Buch veröffentlicht über Sor Juana Inés de la Cruz.
Ja, der Titel ist Nichts Freieres gibt es auf Erden. Es ist erschienen im Konkursbuchverlag. Nichts Freieres gibt es auf Erden ist aus einem Gedicht von Juana. Und zwar heißt die Zeile, nichts Freieres gibt es auf Erden als unseren menschlichen Geist. Soll ich ihn zügeln, wenn selbst Gott ihn nicht in die Schranken weist? Und ich glaube, das war auch Programm bei ihr. Also wenn Gott ihr ihren Verstand gegeben hat, dann wird er sich dabei was gedacht haben. Dann wird das Sinn gehabt haben. Und es gibt keine Menschen und es gibt keine Männer, die ihr sagen können, dass das so nicht ist. Und das war sehr... Also vor 300 Jahren war das groß.
Sie konnte wahrscheinlich nicht anders. Es war ihr Leben, so zu sein.
Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Ich widerspreche in meiner Einleitung in einem Punkt Octavio Paz. Und zwar hat er, es ist viel geschrieben worden über ihre letzten Jahre, und er hat eben auch gedacht, dass sie sich zu sicher gefühlt hat. Dass ihre Freundin wird sie schon irgendwo schützen, aber die war lang weg. Dass sie da in dieser Kathedrale noch diese Verse spielt, während sie bereits in großen Schwierigkeiten war, weil sie einen Brief geschrieben hat, also einen Artikel, wäre es heute, veröffentlicht hat, in dem sie abermals vehement auf das Recht der Frau, auf Bildung, auf die Fähigkeit der Frau zum Denken hingewiesen hat. Und also Schwierigkeiten links und rechts und überall. Und dass sie zu sicher war und ich glaube das nicht. Ich glaube, sie hatte genug. Ich glaube, dass sie es einfach irgendwann sagen musste. Und auch wenn der Preis war, dann zu schweigen. Und für mich ist das nie ein Scheitern gewesen. Es ist, die Frau ist 44, 46 Jahre alt geworden. Und den überwiegenden Teil ihres Lebens hat sie es geschafft, zu sagen, was sie sagen möchte.
Und das in dieser
Zeit. Ich denke,
Zeit.
Es ist ein Sieg, oder?
Und das in dieser Zeit. Mhm. Auf ihre Art eine Heldin.
Meine auf jeden Fall.
Sor Juana Inés de la Cruz, Nichts Freieres gibt es auf Erden, von Heidi König-Porstner, erschienen im Konkursbuchverlag. Das ist hier in Tübingen der Sitz. Heute Mittag wirst du auch noch einen Vortrag halten, Heidi, an der Uni, gell?
Ja, und zwar für angehende Übersetzerinnen und über das Übersetzen von Lyrik. Er findet im Brechtbau um 16 Uhr statt.
Also
falls jemand Lust hat, vorbeizukommen. So.
Und ihr könnt das Interview und die Gedichte heute heute noch nachhören? Also zum einen könnt ihr uns in der Mediathek hören, aber auch auf unserem Blog und Podcast Lokalmagazin.